Die Verheißungen Gottes an Israel scheinen auf den ersten Blick weit von unserem Alltag entfernt zu sein, besonders wenn sie in großen Worten von Bund, Gnade und Herrlichkeit sprechen. Doch hinter diesen Zusagen steht eine durchgehende Linie: Gott selbst will der Anteil seines Volkes sein, wie lebendiges Wasser, das den Durst stillt und neues Leben hervorbringt. In den Bildern Jesajas verbindet sich Gottes Treue zu Israel mit der Person Christi und öffnet zugleich einen weiten Horizont für alle, die heute nach echter Erfrischung, Vergebung und Ruhe in Gott verlangen. Christus, lebendiges Wasser und ewiger Bund. Wenn Jesaja davon spricht, dass der Knecht Jehovas zum Bund des Volkes gemacht wird, greift er nicht nur ein juristisches Bild auf, sondern öffnet den Blick für etwas Erstaunliches. Gott gibt seinem Volk keinen Vertrag in die Hand, sondern eine Person. In Jesaja 42,6 heißt es: Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Der Knecht, den Gott in Gerechtigkeit ruft und trägt, wird selbst zum Bund. Gott bindet seine Zusage, seine Nähe und seine Zukunft für Israel an diesen einen. So wird deutlich: Der Bund ist nicht zuerst ein Dokument, sondern eine gelebte Beziehung, in der Gottes Treue sich in einem Menschgewordenen gegenüber verdichtet. Unser Genuss kommt durch unser fortwährendes Trinken von ihm. Wir sind jedoch Sünder, und um von Gott trinken zu können, brauchen wir eine angemessene, ausreichende und vollständige Erlösung. Diese Erlösung finden wir in Kapitel 53, einem Kapitel, das mehr von der dynamischen Erlösung Christi offenbart als jedes andere Kapitel in der Bibel. Diese Linie nimmt Jesaja 49 noch einmal auf und vertieft sie: So spricht der Herr, zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen, das Land aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen. Der Knecht ist nicht nur der Überbringer von Bundessegen, er ist der Raum, in dem das Land wieder aufgerichtet und verödete Erbteile neu zugeteilt werden. Israels Wohlergehen wird hier nicht in erster Linie als politische Blüte beschrieben, sondern als Wiederherstellung einer Gemeinschaft, in der Gott mitten unter seinem Volk wohnt und es durch diesen Knecht ordnet, schützt und erfüllt. Darin liegt bereits das Geheimnis, dass derselbe, der zum Bund gemacht wird, zugleich der ist, der als lebendiges Wasser das trockene Land tränkt. In Jesaja 55 wird dieser Gedankenfaden überraschend mit dem Bild des Wassers verknüpft. Der Rufer am Anfang des Kapitels wendet sich an die Durstigen: Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Gott beschreibt seine Errettung nicht als abstrakte Zusage, sondern als genießbare Wirklichkeit: Wasser, Wein, Milch, Bilder für Erfrischung, Freude und Nahrung. Wer nichts hat, wird geradezu bevorzugt angesprochen: Der Bund ist nicht für die Starken und Ausgerüsteten, sondern für die Leeren, die ihre Bedürftigkeit nicht mehr verbergen. Und mitten in diese Einladung hinein stellt Gott die Verheißung des ewigen Bundes: Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Das Wasser, zu dem er ruft, und der Bund, den er schließt, gehören unauflöslich zusammen. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wie persönlich und konkret dieser Bund geworden ist. Paulus zitiert Jesaja, wenn er von der Auferstehung Christi spricht und dass er ihn von den Toten hat auferstehen lassen, damit er nicht mehr zur Verwesung zurückkehre, hat er so gesagt: Ich werde euch die heiligen Dinge Davids, die zuverlässigen Dinge geben. Die heiligen Dinge Davids, die zuverlässigen Dinge, sind in der Auferstehung eine Person, der auferstandene Christus selbst, der nicht mehr der Verwesung unterliegt. In ihm sind die Gnadenerweise an David endgültig gesichert. Was Gott David zugesagt hat, ein Haus, ein Königtum, eine bleibende Herrschaft, wird in Christus überboten. Er ist der Sohn Davids und zugleich der Herr Davids, der als Auferstandener nie mehr untergeht. So sind die sicheren Gnaden Davids nicht nur göttliche Versprechen, sondern der lebendige Herr, der unvergänglich vor Gott steht. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. So spricht der Herr: Zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen, das Land aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen. Christus als den ewigen Bund zu erkennen, bedeutet, das eigene Leben unter eine andere Quelle zu stellen. Nicht unsere Versprechen an Gott tragen, sondern Gottes unkündbare Selbsthingabe in Christus hält. Wer sich innerlich an diesen Knecht Jehovas bindet, findet inmitten von Dürrezeiten einen Strom, der nicht versiegt. Gerade dort, wo eigenes Vermögen, eigene Treue und eigene Klarheit zerbrechen, erweist sich dieser Bund als verlässlich. In der stillen Rückkehr zu Christus, in der einfachen Hinwendung zu ihm als lebendigem Wasser, erfährt die Seele, dass Gottes Wohlergehen nicht ein fernes Ideal bleibt, sondern als leise, aber beharrliche Erneuerung in den Alltag eintritt. Daraus wächst eine neue Gelassenheit, nicht weil die Umstände sich sofort ändern, sondern weil mitten in ihnen ein Bundesknecht gegenwärtig ist, in dem alle sicheren Gnaden Davids für immer bewahrt sind. Barmherzigkeit und Gnade, vom Elend zur passenden Stellung. Die Einladung Jesajas ist radikal ehrlich: Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Gott richtet seine Stimme nicht an Menschen, die etwas vorzuweisen haben, sondern an solche, die durstig und mittellos sind. Geistlich gesehen beschreibt das den Sünder, der vor Gott nichts bringen kann als seine Leere und seine Schuld. Die Formulierung ohne Geld und ohne Kaufpreis entlarvt jeden Versuch, sich den Zugang zu Gott zu verdienen, als Illusion. Gerade wer nichts in der Hand hat, ist hier angesprochen. Doch damit dieser Mensch wirklich trinken kann, muss noch mehr geschehen als eine Einladung, sein elender Zustand muss aufgehoben, seine Stellung vor dem heiligen Gott verändert werden. In Jesaja 55 ist das auffallendste Wort Wasser. Wasser wird auch am Ende des ersten Abschnitts dieses Buches erwähnt. Das zeigt, dass Gott im Buch Jesaja immer als unsere Errettung in Gestalt lebendigen Wassers gesehen wird. Darin liegt der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Gnade ist Gott selbst, der sich uns zum Genuss hingibt, wie Johannes schreibt, und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Barmherzigkeit dagegen sieht den Menschen in seinem Elend, beugt sich zu ihm hinunter und holt ihn aus der Tiefe. Der Sünder ist nicht nur bedürftig, er steht auch schuldig vor Gott. Bevor er trinken und genießen kann, muss er aus der falschen Stellung in eine passende versetzt werden. Jesaja 53 macht deutlich, wie weit Gott dafür geht: Der Knecht Gottes trägt die Übertretungen, er wird zerschlagen und als Schuldopfer dargebracht, damit der Wille des Herrn in seiner Hand gedeihen kann. Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich darin, dass er selbst in die Gottesferne hineintritt, die uns von der Quelle trennt. Wenn Jesaja von den unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David spricht, steht dieses Wort auf dem Hintergrund dieser stellvertretenden Leiden. Gottes Gnade wäre ohne seine Barmherzigkeit ein bloßer Gedanke geblieben, unerreichbar für Menschen, die in Schuld verstrickt sind. In Christus, dem Sohn Davids, prägen sich diese Gnadenerweise in Fleisch und Blut ein. Er wird zu den heiligen, zuverlässigen Gütern Davids, weil er in der Auferstehung als der eine Gerechte vor Gott steht und alle, die an ihn glauben, mit sich verbindet. Was an David verheißen war, wird in ihm zu einer unerschütterlichen Realität für Sünder: Der, der für sie gestorben ist, lebt nun auf ewig und sichert damit ihre Stellung vor Gott. So wird der ewige Bund existenziell. Er ist nicht nur ein göttliches Versprechen über Israel, sondern eine Realität, in die Menschen hineingenommen werden, die nichts mitbringen können als ihre Bedürftigkeit. Jesaja fasst das im Ruf zusammen: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Barmherzigkeit holt aus den falschen Wegen und verkehrten Gedanken heraus, Gnade empfängt den Heimkehrenden mit reicher Vergebung. Die sicheren Gnaden Davids sind darum für Sünder so entscheidend, weil sie verhindern, dass ihre Hoffnung auf Gottes Zuwendung an ihrem wechselhaften Zustand hängt. Sie ruhen auf einem Bund, der in Christus bereits erfüllt ist. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Vor Gott als Durstiger ohne Geld zu stehen, ist keine beschämende Randposition, sondern der Ort, an dem die tiefste Wirklichkeit des Evangeliums erfahrbar wird. Wer nicht mehr an seine religiösen Reserven glaubt, wird frei, die Barmherzigkeit Gottes zu sehen, die in Christus bis in die äußerste Ferne gegangen ist. Aus dieser Barmherzigkeit heraus erwächst die Gnade, die uns täglich trägt und nährt. Es macht innerlich weit, zu wissen, die sicheren Gnaden Davids hängen nicht an der Stärke unseres Glaubens, sondern an der Treue dessen, der für uns gestorben und auferstanden ist. In diesem Wissen kann der Weg aus Schuld, Scham und innerer Müdigkeit hinein in eine stille, aber belastbare Gemeinschaft mit Gott beginnen, getragen von einem Bund, der nicht mehr wankt, weil er in Christus schon erfüllt ist. Gottes Gedanken, sein Wort und unser geistliches Wohlergehen. Im Zentrum von Jesaja 55 steht eine leise, aber scharfe Frage: Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Gott beleuchtet hier ein tiefes Muster des menschlichen Herzens: Wir setzen Kraft, Zeit und Ressourcen für Dinge ein, die uns letztlich nicht nähren. Die Suche nach Wohlergehen kreist um Besitz, Anerkennung, Leistung, und doch bleibt innerlich ein Hunger. In dieser Situation spricht Gott nicht zuerst Verurteilung, sondern ruft: Hört doch auf mich, und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Sein Gedanke von Wohlstand unterscheidet sich radikal von dem unserer Kultur: Wahres Wohlergehen ist dort, wo die Seele satt wird und Ruhe findet, nicht dort, wo die äußere Bilanz steigt. Aber sie kaufen, ohne etwas zu bezahlen. Am Ende bekommen sie ein Getränk umsonst. Daran sehen wir, dass es Gottes Gedanke ist, dass wir kommen und frei von ihm trinken. Daran knüpft Gottes Aussage über seine Gedanken und Wege an: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Unsere Vorstellungen von Glück und Erfolg sind oft kurzsichtig, an das Sichtbare und Messbare gebunden. Gottes Wege führen tiefer und höher. Er sucht nicht nur zu trösten, sondern zu verwandeln. Sein Ziel ist es, Menschen so in seine Gegenwart hineinzuziehen, dass sie von innen her erneuert werden. Wohlergehen bedeutet bei ihm, aus der Bindung an zerstörerische Wege herausgeführt zu werden, Frieden mit Gott zu finden und in einer Beziehung zu leben, in der der Mensch aufblüht, weil er mit seinem Schöpfer versöhnt ist. Dass diese Wege für uns oft unverständlich sind, gehört dazu, doch gerade darin liegt eine Einladung, uns seinen Gedanken anzuvertrauen, auch wenn sie uns zunächst widersprechen. Wie erreicht Gott dieses Ziel? Jesaja beschreibt es mit dem Bild von Regen und Schnee: Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie fruchtbar macht und sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen und Brot dem Essenden gibt, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird tun, was mir gefällt, und ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort ist hier nicht ein bloßer Informationsstrom, sondern ein schöpferisches, wirksames Geschehen. Es dringt in das innere Erdreich des Menschen ein, weicht verhärtete Zonen auf, lässt neues Leben keimen und Frucht wachsen. Wenn das Neue Testament Christus als das fleischgewordene Wort beschreibt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, wird deutlich, wie eng Wort, Bund und Wasser miteinander verbunden sind. Die Gnade, die durch Jesus Christus kommt, ist kein abstrakter Gedanke, sondern eine Person, in der Gottes Reden, sein Bund und sein lebendiges Wasser zusammenfließen. Wo dieses Wort gehört, geglaubt und innerlich aufgenommen wird, geschieht Erneuerung, Haltungen ändern sich, Prioritäten verschieben sich, Bindungen verlieren ihre Macht. Der Mensch beginnt, anders zu denken und zu leben, weil Gottes Gedanken in ihm Raum gewinnen. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Gottes höhere Gedanken und sein wirkkräftiges Wort in den Alltag hineinzulassen, bedeutet, den eigenen Begriff von Wohlergehen prüfen zu lassen. Vieles, was glänzend erscheint, entlarvt sich im Licht der Schrift als Brot, das nicht sättigt. Dort, wo Raum entsteht, Gottes Wort nicht nur zu hören, sondern innerlich zu bewegen, beginnt eine stille Verwandlung, andere Dinge werden wichtig, alte Verletzungen verlieren ihre absolute Macht, neue Hoffnung wächst nach. Das macht nicht immun gegen Schmerz oder Mangel, aber es pflanzt inmitten dieser Spannungen eine Gewissheit ein, der sein Wort gesandt hat, begleitet auch den Weg, den dieses Wort in mir geht. Sein Ziel ist nicht geringer als dies, dass aus Dornen zu pressen und aus Brennnesseln Myrten werden, ein Leben, das seinen Namen widerspiegelt und in der Tiefe gut ist, weil es von seinem Bund, seiner Gnade und seinem Wasser durchdrungen ist. Herr Jesus Christus, du ewiger Bund und du sicherer Ausdruck der Gnaden, die David erwiesen wurden, wir preisen dich, dass du dich selbst als lebendiges Wasser den Durstigen schenkst. Danke, dass deine Barmherzigkeit uns aus unserem Elend herausgehoben und uns in die Stellung versetzt hat, in der wir deine Gnade ohne Furcht empfangen dürfen. Lass dein Wort in uns wie Regen fallen, unsere ausgetrockneten Bereiche tränken und Frucht hervorbringen, die dir Ehre macht. Erfülle dein Volk Israel und deine Gemeinde mit dir selbst, damit wir in Freude ausgehen, in deinem Frieden geführt werden und ein sichtbares Zeichen deiner Treue in dieser Welt sind. Stärke in uns das Vertrauen, dass deine Gedanken höher sind als unsere Wege und dass deine Zusagen in dir, dem auferstandenen Christus, für immer feststehen. Bewahre uns in dieser Hoffnung, bis deine Herrlichkeit vollkommen in uns sichtbar wird. Amen.